Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Politik hat dem Klimawandel den Kampf angesagt. Nach dem neuen Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis zum Jahr 2030 nicht mehr nur 55, sondern mindestens 65% weniger Treibhausgase ausstoßen als im Jahr 1990. Bis 2040 sollen die CO2-Emissionen sogar um 88% fallen. Doch was folgt daraus nun konkret? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Und wie realistisch und angemessen sind diese Zielsetzungen überhaupt? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich unterhalte mich darüber nun mit Professor Dr. Hans-Martin Henning, dem Institutsleiter des Fraunhofer ISE und Vorsitzenden des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung.
Hallo, Herr Professor Henning.
Guten Tag.
Ja, das Bundeskabinett hat sich ja vor kurzem auch auf Druck des Bundesverfassungsgerichts auf ein schärferes Klimaschutzgesetz geeinigt. Und dabei zwei Hauptaussagen drin. Erstens, Deutschland hat jetzt das Ziel, schon bis 2045 klimaneutral zu werden. Und zweitens, die Verbraucher sollen beim CO2-Preis entlastet werden. Jetzt sind Sie ja Vorsitzender des Expertenrats. Inwiefern entspricht denn dieser Gesetzentwurf Ihrem Rat als Experten?
Wir wurden als Rat, als Expertenrat jetzt nicht in diese Zielanpassung einbezogen, weil unser Auftrag richtet sich ja streng nach dem Klimaschutzgesetz, was im Jahr 2019 verabschiedet wurde. Dort steht zwar drin, dass der Rat bei Zielanpassungen auf dem Verordnungswege einzubeziehen ist. Das ist aber diesmal ja nicht auf dem Verordnungsweg passiert, sondern durch eine Änderung des Gesetzes ist es auf dem Wege. Es ist noch nicht final entschieden. Mhm. Aber das Kabinett hat, wie Sie sagen, das verabschiedet. Insofern waren wir jetzt hier nicht einbezogen. Mhm. Was man aber natürlich sagen kann, ist, dass die Zielanpassungen, die jetzt dann auch im Nachgang dieses Beschlusses erfolgt sind, auch die Zielanpassungen bis zum Jahr 2030, natürlich auch durch die Verschärfung der EU-Ziele gegeben sind oder notwendig wurden, weil auch die EU hat sich ja darauf verständigt, also die Kommission und die Vorsitzenden der Länderregierungen und letztlich auch das Parlament, nicht die Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030, sondern um 55% abzusenken. Mhm. Und auch darauf wurde jetzt eben mit dieser Zielanpassung ja schon reagiert.
Mhm. Ja, Sie haben ja eine Doppelrolle, wie ich ja eingangs erwähnte. Sie sind einerseits eben in diesem politischen Expertenrat und andererseits Institutsleiter des Fraunhofer ISE. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen bei der Politik bleiben, auch wenn Sie da ja einen anderen Hut, wie Sie vorhin gesagt haben, aufziehen. Der Bundesrat hat sich ja eben auch mit dem Gesetzesentwurf jetzt befasst und hat einige Nachbesserungen von der Bundesregierung gefordert. Einerseits seien die Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Folgen des Klimawandels auf die Bevölkerung nicht ausreichend. Andererseits beklagt der Bundesrat eine unverhältnismäßige Kostenverteilung zulasten der Bundesländer, zum Beispiel bei Investitionen in den Gebäudebestand. Sehen Sie das auch so?
Auch da kann ich jetzt nicht für den Rat sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir weder dazu gefragt wurden, noch jetzt auch die Gelegenheit hatten, sowas vertieft zu untersuchen. Letztlich ist es nachvollziehbar, dass der Bundesrat natürlich auch auf die Belange der Länder in diesem Kontext nochmal spezifisch schaut und dann auch entsprechende Anpassungen fordert. Man muss aber dann als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ja doch eine vertiefte Untersuchung machen, um letztlich solche Justierungen nachzuvollziehen. Das haben wir nicht getan.
Dann frage ich Sie mal als Wissenschaftler, wie sehen Sie denn den bisherigen Stand? Gibt es entscheidende Punkte, wo es für Sie noch hakt oder welche Nachbesserungen sind Ihrer Meinung nach nötig, wenn es denn welche nötig sind?
Nun gut, ich glaube, man muss ja so ein bisschen die Rolle des Klimaschutzgesetzes auch in dem Gesamtkontext sehen. Also ich würde mal auf der europäischen Ebene anfangen. Wir haben ja sozusagen, ich sag mal, eine Rahmeninstrumentierung was das Erreichen der Klimaschutzziele betrifft. Und das ist auf der europäischen Ebene, sind es zwei Hauptinstrumente. Das ist eben der Emissionshandel, der insbesondere die Energiewirtschaft und Teile der Industrie, also die energieintensive Industrie insbesondere umfasst, wo eben eine Verpflichtung zum Erwerb von Emissionsrechten, von Zertifikaten besteht für Treibhausgasemissionen, die getätigt werden. Das deckt irgendwo was im Bereich 45-46%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ab der Gesamtemissionen. Die anderen Sektoren, wie die Gebäude, die Sie gerade ansprachen, oder der Verkehr, sind damit nicht erfasst. Und dafür gibt es die sogenannte Effort Sharing Regulation oder Lastenteilungsverordnung, wo letztlich abhängig vom BIP pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und anderer Schlüsselgrößen, ein Aushandlungsprozess stattgefunden hat, welches Land welchen Beitrag bis 2030 liefern muss, und im Prinzip im Wesentlichen linearer Minderungspfad für diese Sektoren vereinbart wurde, ohne dem jetzt sozusagen ein Umsetzungsinstrumentarium mit auf den Weg zu geben. Das ist letztlich den nationalen Regierungen dann vorbehalten, sicherzustellen, dass diese vereinbarten Ziele für diese Sektoren auch erreicht werden. Und das ist sozusagen der europäische Rahmen. Und 2019 hat eben die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz sozusagen als das zentrale Instrument auf der deutschen Seite als nationale Umsetzung beschlossen, wo für die sechs Sektoren, die dort genannt sind, jährliche Minderungsziele angegeben sind. Also im Prinzip ein Emissionspfad für Verkehr, für Gebäude und so weiter bis 2030. Das ist erstmal ein Rahmenwerk, was natürlich ergänzt wird durch viele Gesetzgebungen, die dann sicherstellen sollen, die letztlich Maßnahmen liefern, um diese Umsetzung der Ziele auch zu erreichen. Wir haben seit diesem Jahr das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Wir haben im Gebäudebereich das Gebäudeenergiegesetz, was die NF ablöst. Also wir haben dann jeweils sektorale oder auch nochmal andere ergänzende Instrumente. Brennstoffemissionshandelsgesetz ist ja nicht nur sektoral, sondern umfasst Verkehr und Gebäude, die versuchen, sozusagen Anreize zu setzen oder auch gesetzliche Vorgaben zu machen, um dann die Ziele im Klimaschutzgesetz zu erreichen. Der grundsätzliche Mechanismus des Klimaschutzgesetzes wurde jetzt auch gar nicht geändert, der letztlich besagt, dass wenn ein Sektor im Berichtsjahr sein Ziel nicht erreicht hat, dann ist das zuständige Ministerium aufgefordert, verpflichtet, ein Sofortprogramm vorzulegen, was das Erreichen der Ziele in den Folgejahren sicherstellen soll. Das ist sozusagen erstmal der Mechanismus, der hier erstmalig implementiert wurde. Und da hat sich gar nichts geändert. Also das ist sozusagen geblieben.
Diese Mechanismen, sind die Ihrer Meinung nach auch ausreichend, oder werden die zum Ziel führen? In der Corona-Krise erfahren wir ja, dass der Staat auch mal recht robust nicht nur mit Anreizen, sondern auch mit Verboten eingreifen kann. Diese Mechanismen, das klingt ja eigentlich eher so technisch und gar nicht so auf den Bürger bezogen. Muss da noch mehr geschehen in Richtung Verbote vielleicht?
Es muss auf jeden Fall mehr geschehen. Als das Klimaschutzgesetz liefert sozusagen, wie gesagt, nur den Rahmen und fordert dann die Ministerien auf, wenn Ziele nicht erreicht werden, zu handeln, sprich Sofortprogramme vorzulegen. Und die können sowohl ordnungsrechtliche Komponenten, Verbote oder Ähnliches enthalten, als auch Anreizmechanismen bis hin zu Informationskampagnen. Das kann also eine Vielfalt an Maßnahmen sein, kann auch im Bereich der Weiterbildung von Handwerkern liegen, wenn man eben Schwachpunkte sieht. Also letztlich muss man dann ja schauen, was sind die Gründe dafür, dass Ziele nicht erreicht werden, wo reicht der CO2-Preis, den wir jetzt ja eigentlich in allen Sektoren letztlich haben, einmal über den ETS und einmal über das nationale Gesetz als Rahmeninstrument nicht aus? Wo gibt es Marktversagen? Wo gibt es möglicherweise eben Informationsdefizite und Ähnliches. Also man braucht natürlich Maßnahmen und Maßnahmenpakete, die nachher die Zielerreichung, die Umsetzung tatsächlich möglich machen. Mhm. An welchen Stellen da jetzt ordnungsrechtliche oder andere Komponenten zielführend sind, auch dazu haben wir jetzt zumindest in unserem Expertenrat keine Untersuchungen gemacht. Das gehörte auch in der alten Fassung des Klimaschutzgesetzes nicht zu unserem Auftrag. Mhm. In der neuen Fassung ist tatsächlich der Expertenrat, wenn es denn jetzt so beschlossen wird, in seinem Mandat etwas erweitert worden, dahingehend, dass wir alle zwei Jahre ein größeres Gutachten erstellen sollen und dann auch werden natürlich, indem wir eben auch ein Stück weit den Blick nach vorne richten und eben tatsächlich uns die Maßnahmen ansehen, ihre Wirksamkeit versuchen zu untersuchen, zu beschreiben und Hinweise zu geben, wo möglicherweise zusätzliche Maßnahmen oder geänderte Maßnahmen notwendig sind. Das ist also im zukünftigen Auftrag vorgesehen. Das ist tatsächlich aus unserer Ratssicht jetzt auch eine wesentliche Änderung und Erweiterung, die durch diese Neufassung jetzt zustande gekommen ist.
Jetzt ist es natürlich auf jeden Fall wichtig, eine Forderung oder eine Vision in den Raum zu stellen. Sie haben eben von diesem linearen Pfad gesprochen, auf dem wir uns bewegen sollen, auch die Wirtschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie realistisch sind diese Ziele? Werden wir das erreichen? Und wie werden wir das umsetzen? In unserem Podcast geht es viel um Technologien. Also mit welchen Technologien können wir diese Ziele erreichen? Und wenn ich das vielleicht noch dazufügen darf, ist denn ein linearer Pfad überhaupt das, was wir erwarten können, oder ist es nicht vielmehr bei technischer Entwicklung? Ich denke mal an die Entwicklung des Smartphones und was dann in den folgenden 10 Jahren passiert ist, ist die nicht vielmehr das Gegenteil von linear, sondern wenn wir mal einen Durchbruch haben, dann könnte es ganz schnell gehen?
Ja, also das Lineare ist natürlich erstmal auch sozusagen die einfachste oder nachvollziehbarste Vorgabe, die man sich machen kann in der Mangelung besserer Modelle. Oder am Ende des Tages ist es ja so, dass wir zumindest sagen uns, dass die Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen noch bestimmte Mengen sozusagen an Emissionen verfügbar haben, um bestimmte Folgen zu vermeiden sozusagen. Yeah. Also yeah. Da geht es um Budgets. Und auch im Klimaschutzgesetz ist implizit eigentlich ein Budgetansatz hinterlegt, weil es können letztlich Unterschreitungen oder auch Überschreitungen werden sozusagen auf die Folgejahre angerechnet. Also insofern steht da auch ein budgetähnlicher Gedanke dahinter. In der Tat, ob Einzelentwicklungen dann linear ablaufen oder nicht, da kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich dann auch mal sozusagen disruptive Effekte gibt oder ganze Branchen ins Rutschen kommen, sage ich mal. Ich meine, wir sehen jetzt ja plötzlich einen stärkeren Anstieg, also einen sicher nicht linearen Anstieg des Erwerbs von E-Fahrzeugen. Teilweise ist die Marktnachfrage größer als das, was geliefert werden kann. Ob das jetzt so ein Effekt ist, muss sich zeigen, aber das kann natürlich schon so sein, dass dann ein Markt auch schnell umschwenkt. Das wirkt sich allerdings natürlich auch nur verzögert auf die Emissionen aus, weil wir ja für die Emissionen entscheidend nachher ist, wie groß ist der Bestand und wie wird er genutzt. Und da haben wir natürlich noch lange auch, selbst wenn jetzt plötzlich 50 oder gar 100% nur noch E-Fahrzeuge nachgefragt würden, was jetzt auch nicht zu erwarten ist von heute auf morgen, haben wir immer noch die alten Fahrzeuge im Bestand, die immer noch ihre Emissionen verursachen. Insofern, selbst wenn Märkte sich schnell ändern, hat es aufs Emissionsgeschehen keinen entsprechend schnellen, umbruchartigen Einfluss. Und im Gebäudesektor ist sicher eher noch weniger damit zu rechnen, weil die Investitionszyklen ja länger nochmal sind als bei der Beschaffung von neuen PKWs oder auch Fahrzeugen. Also insofern, glaube ich, ist der lineare Pfad erstmal eine gute Annäherung. Und wie gesagt, am Ende sagt das Gesetz selbst, wenn in einem Jahr übermäßig unterschritten wurde, warum auch immer, vielleicht auch wegen Corona, dann kann das aufs Folgejahr angerechnet werden. Ja. So ist es im Gesetz beschrieben.
Werden wir es denn schaffen? Was ist Ihre Meinung als Wissenschaftler? Schaffen wir das? Und was werden die Technologien sein, die das in erster Linie, wenn wir es schaffen, ja, begünstigen werden?
Also ich sage mal so, ob wir es schaffen, weiß ich natürlich genauso wenig wie jeder andere. Wir können nicht in die Glaskugel oder wir können in die Glaskugel schauen, was sie uns dann sagt. Ja. Ich sage mal so, ich glaube, wir können es schaffen. Und wenn ich wir sage, meine ich jetzt auch eigentlich nicht nur Deutschland, sondern zumindest Europa und auch, dass jetzt die USA da einschwenken, ist ja ein gutes Zeichen. Global ist die Herausforderung natürlich nochmal deutlich größer, weil es viele Volkswirtschaften gibt, die wirklich von der Förderung fossiler Energien viel stärker abhängen, als wir das tun. Wir haben ein bisschen Braunkohle, die wir selbst genutzt haben. Andere Länder wie Australien oder Russland leben eben stark davon, dass sie fossile Energieträger exportieren. Da ist natürlich die Herausforderung, glaube ich, nochmal ungleich größer. National und auch europäisch denke ich schon, dass wir das schaffen können. Ich meine, wir machen ja auch Studien bei uns jetzt am ISE, wo wir, ich sag mal, aus einem technoökonomischen Ansatz heraus versuchen, mögliche Zielpfade zu beschreiben, die eben den Zielen, den Treibhausgasminderungszielen gerecht werden. Und dann zeigt sich schon, dass das auch noch gelingen kann, ohne dass wir wesentliche Stranded Investments haben, wenn wir jetzt eben die Investitionen in die richtige Richtung lenken. Alles, was natürlich heute gebaut wird und noch auf fossile Energien setzt, das droht sozusagen eine verlorene Investition oder zumindest anteilig eine verlorene Investition zu werden. Deshalb ist es schon entscheidend, dass wir jetzt auch wirklich diesen Schwenk hinbekommen, und der hat nun tatsächlich in den letzten Monaten meines Erachtens nochmal eine große Dynamik bekommen durch das Bundesverfassungsgericht, durch die europäische Zielvorgabe, durch die neue Ausrichtung in den USA, gibt's doch wieder deutlich Schwung in der in dem Thema Klimaschutz. Und auch in der Bevölkerung ist es ja so, dass es nach wie vor als das wichtigste Einzelthema benannt wird. Insofern gibt es auch eine starke Sensibilisierung für diese Fragestellung.
Elektromobilität hatten Sie gerade genannt. Natürlich ist Windenergie wichtig, und eine entscheidende Rolle spielt sich auch die Solarbranche. Da ist jetzt von einem Ausbau auf 150 Gigawatt bis 2030 im Klimaschutz-Sofortprogramm die Rede. Realistische Ziele?
Zumindest machbare Ziele, das denke ich schon. Also in der Tat, Sie fragten vorher, was sind die wesentlichen Säulen? Und da würde ich nach wie vor sagen, das ist sind die erneuerbaren Energien, aber es ist natürlich auch die Energieeffizienz. Also das sollten wir nicht verschweigen und immer vergessen. Auch da gibt es Potenziale, mehr oder weniger große in den unterschiedlichen Sektoren, aber dort, wo wir überall auf der Nutzungsseite weniger Energie benötigen, sei es, weil wir eben effizientere Gebäude haben oder auch im Gewerbe effizienter mit Energie umgehen, müssen wir sie gar nicht erst bereitstellen. Und natürlich sind die erneuerbaren Energien letztlich die tragende Säule, und auch da nannten sie Photovoltaik oder Solarenergie und Windenergie als die wichtigsten Säulen. Das sind die sichtbar sind. Natürlich haben wir auch Biomasse, aber da wissen wir auch, dass wir da behutsam mit umgehen sollten. Meines Erachtens gab es da auch Fehlanreize, dass wir dann Biomasse importiert haben, die an anderen Stellen ökologische negative Folgen hatten, die ganze Palmöl-Diskussion. Also wir sollten uns dann schon auf die Energien besinnen, die wir einerseits heimisch verfügbar haben. Und wenn wir auf Importe setzen, was wir werden müssen, weil wir können und sollten das nicht versuchen, nur national zu lösen, dann eben auch dort Nachhaltigkeitskriterien anlegen und darauf schauen, dass nicht irgendwelche Nebeneffekte oder sekundären Folgen damit einhergehen, die dann auch negativ sind, sei es sozial oder für die Natur.
Jetzt haben Sie gerade Energieeffizienz genannt. In der Diskussion so als normaler Bürger, da geht es ja immer viel um ja das Elektroauto und Heizkosten sparen und so und diese naheliegenden Sachen. Dabei ist natürlich ein wesentlicher Teil der Energie ja durch die Wirtschaft verwendet. Welchen Beitrag müssen denn Unternehmen leisten oder anders gefragt, was können denn Unternehmen tun, um diese Energieeffizienz zu steigern, erheblich zu steigern?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt die energieintensiven Branchen, haben da schon recht viel gemacht, wenn es darum geht, beispielsweise durch Abwärmenutzungen, die an der einen Stelle entstehen, die wieder an anderer Stelle zu verwenden. Also in der chemischen Industrie ist da, glaube ich, beispielsweise durchaus viel passiert. Was eben eine effiziente Integration der verschiedenen Prozesse, das sind ja oft viele Tausend, die an großen Chemiestandorten stattfinden, eine effiziente Prozessintegration zu machen. Mhm. Im kleineren Gewerbe, in sag mal Branchen, bei denen die Energiekosten vielleicht jetzt auch nicht an erster Stelle stehen, sind da sicher noch Potenziale. Ich sage einfach nur mal ein Beispiel. Man hat erhebliche Abwärmemengen, man kann aus Abwärme auch durchaus Kälte machen. Sicher jetzt nicht der Riesenbeitrag, aber wenn das dann irgendwo ein Prozent oder zwei macht, hilft es eben auch und ist nur ein Beispiel jetzt neben anderen. Also ich glaube, da gibt es durchaus Einsparmöglichkeiten und natürlich durch die zunehmende Nutzung von Strom erschließen wir auch nochmal Effizienzpotenziale. Also im Prinzip ist natürlich eine Wärmepumpe und das kann die im Einfamilienhaus sein, das kann die im Mehrfamilienhaus sein, aber es kann auch die in der Industrie eingesetzte sein. Ist natürlich sozusagen eine sehr effiziente Technik, weil sie mit einer Einheit Strom, 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie die Temperaturverhältnisse und die Anwendung ist, Einheiten Wärme bereitstellen kann. Also das reduziert auch substanziell dann sozusagen den Primärenergiebedarf dadurch, dass wir einfach effizientere Wandlungsketten haben. Das darf man nicht vergessen, dass wir durch eine stärkere Stromnutzung tatsächlich auch die Wandlungsketten effizienter werden und wir dadurch unseren Primärenergiebedarf und Endenergiebedarf auch substanziell reduzieren können, ohne Einbußen in der Nutzung oder im Komfort zu haben.
Vielleicht ganz zum Schluss noch eine Frage. Sie haben es vorhin eben schon angedeutet, dass wir ja natürlich global eine globale Klimakrise haben und wir haben den Großteil der Weltbevölkerung nicht in Europa oder USA, sondern Asien und Afrika und es werden dort teilweise neue Kohlekraftwerke geplant sogar. Das heißt, die Frage, was wir dazu beitragen können, dass wirklich global diese Krise zu lösen ist, haben Sie da noch eine hoffnungsvolle Aussicht für mich am Ende dieses Gesprächs?
Ja, wenn man sich mal wirklich Kostenrechnungen durchführt, dann gibt es viele Standorte in der Welt und gerade eben auch welche, die noch Entwicklungsbedarf haben, wo ein erneuerbares Energiesystem kostengünstiger ist als ein fossiles, einfach weil wir dort eine viel höhere Ressource an Erneuerbaren, insbesondere Solarenergie im Sonnengürtel der Welt haben und die Sonne auch sozusagen wesentlich verlässlicher zur Verfügung steht, als das bei uns der Fall ist. Das heißt, gerade da, wo noch Energiesysteme stark in der Entwicklung sind, können wir, glaube ich, schon einen guten Beitrag machen durch Technologiepartnerschaften, durch Ausbildungsprogramme, durch vielleicht auch Investitionsunterstützung oder Finanzierungsprogramme, bei denen man dann immer drauf schauen muss, dass die auch nachhaltig funktionieren und nicht versickern. Aber ich glaube, dass wir dadurch, dass die erneuerbaren Energien so dramatisch kostengünstig geworden sind, wir gerade in Regionen, wo wir eben hohe Potenziale haben mit erneuerbaren Energien, wir schon substanziell helfen könnten, indem wir in faire Partnerschaften eingehen und wirklich dann diese Volkswirtschaften unterstützen. Dazu gehört natürlich dann auch mehr als die Technologiepartnerschaft. Es braucht dann auch die Unterstützung von Zivilgesellschaft und politischer Stabilität. Das ist natürlich ein komplexes Thema, wenn dort dann korrupte Systeme sind, wo Gelder nicht dort landen, wo sie eigentlich landen sollen, dann macht es das nicht leichter. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es da eigentlich enorme Chancen. Also gerade für den ganzen afrikanischen Kontinent können erneuerbare Energien wirklich zu einem Entwicklungsmotor werden. Da bin ich eigentlich schon sehr überzeugt.
Prima. Weitere Informationen im Netz gibt es natürlich auch unter ise.fraunhofer.de oder expertenrat-klima.de. Da wird man Sie finden und Ihre Kolleginnen und Kollegen finden. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Professor Henning.
Ja, sehr gerne.
Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen hat dieser Podcast auch wieder gut gefallen und Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zu allen Fragen rund um den Klimaschutz finden Sie auf The Smarter E-Europe. The Smarter E-Europe ist mit 4 parallel stattfindenden Energiefachmessen die Innovationsplattform für die neue Energiewelt. Hier werden sektorübergreifende Energielösungen und Technologien präsentiert und damit alle Themen der neuen Energiewelt als Ganzes zusammengefasst. Informationen online unter www.thesmarter.de.